Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatoren für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen mit Staatsrat Kai Stürenberg.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts, diesmal aus dem Bereich Häfen. Zu Gast ist heute Viktoria von Grofe von der Reederei MSC. Herzlich willkommen.
Ja,
schön, dass du da bist.
Freue mich.
Bin ganz gespannt. Wir hatten uns schon mal kennengelernt, als ich bei MSC zu Besuch war. Und MSC ist ja für Bremen ein wichtiges Unternehmen, ein wichtiger Partner, weil ihr viel über Bremen Hafen abwickelt und auch entsprechend mit unserem Terminal zusammenarbeitet. Und wir wollten heute einfach mal so ein bisschen gucken, wie läuft das eigentlich bei euch? Also wie ist eure Idee? Ihr braucht Leute, die bei euch arbeiten, in den verschiedenen Positionen. Ist das leicht? Ist das nicht leicht? Seid ihr im starken Wettbewerb? Was tut ein Unternehmen, eine Reederei, wo man sagt, vielleicht ein sehr konservatives Unternehmen, könnte so ein Vorurteil sein? Wie geht man mit der Thematik um? Und dem wollen wir uns heute einfach mal so ein bisschen nähern.
Ja, ich freue mich drauf. Das sind genau meine Themen. Und mal schauen.
Du bist verantwortlich für den Personalbereich.
Genau.
Du sitzt selbst nicht in Bremen, sondern in Hamburg.
Ich sitze in Hamburg, bin aber regelmäßig in Bremen.
Okay.
Mindestens einmal die Woche bin ich hier.
Okay. Und meine erste Frage wäre, gibt es Unterschiede zwischen bremischen Mitarbeitenden und hamburgischen Mitarbeitenden?
Nein.
Nein?
Nein, glaube ich nicht. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich bemerke selber keinen Unterschied. Ich bin selber aus Rodenburg-Würme.
Okay, dazwischen, genau, sehr gut.
Genau. Und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Mitarbeitende. Also es gibt definitiv Unterschiede, aber ich merke jetzt keinen zwischen Hamburg und Bremen.
Okay. Ja, Hamburg und Bremen ist ja immer so ein bisschen, wie soll man sagen, konstruktiver, kooperativer Wettbewerb. Ne? Ja. Auf allen Ebenen, sei es nun im Fußball oder.
Ich habe das mal mitbekommen, ja.
Und die Häfen natürlich auch. Ne? Auch dort versucht man natürlich immer wieder zu kooperieren. Wir haben Verschränkungen, da ist unsere Eurogeld da entsprechend bei euch auf dem Terminal mit dabei. Und dennoch ist man natürlich auch in einem Wettbewerb, weil letztendlich freut sich immer jeder Hafen, wenn das Schiff zu ihm kommt.
Ne? Für uns beides total wichtige Standorte. Nicht nur der Häfen wegen, eben aber auch wegen unserer Büros und den Mitarbeitenden dort. Und in beiden Standorten auch wirklich langjährige Mitarbeitende, aber auch viele neue KollegInnen dabei. Bunte Mischung, jung, alt. Das ist ja toll, da ein Teil davon zu sein und das mitzuentwickeln.
In Bremen sitzt ihr in der Überseestadt.
Genau.
Wie viele Leute arbeiten da?
Da sind wir ca. 250 Mitarbeitende im Moment. Und ich habe eben schon gesagt, viele sind schon lange dabei. Und das ist auch etwas, wo wir sagen, wenn wir neue Leute an Bord holen, dann sagen wir, wisst ihr was, willkommen an Bord und wir würden uns freuen, eine richtig lange Reise mit euch zu machen.
Okay, das heißt so, diese Terminologie der Schifffahrt ist also bei euch auch präsent?
Ja, definitiv. Okay. Kannst du auch ganz gut.
Wie ist denn das? Also findet man als Reederei Leute oder ist das schwieriger geworden, Fachkräfte zu finden?
Ich würde uns da mal gar nicht groß zu anderen Unternehmen unterscheiden. Das ist ja in aller Munde. Fachkräfte sind, wir freuen uns immer, wenn wir passende Mitarbeitende finden. Wenn ich uns vergleiche zu anderen Unternehmen, da gibt es ja auch so Messwerte, wie lange ist eine Vakanz geöffnet, wie lange sucht man Mitarbeitende. Da sind wir unterdurchschnittlich unterwegs. Das heißt, wir finden ganz gut Mitarbeitende, ist aber natürlich schwieriger geworden. Und wir haben sicher auch ganz viele neue Ideen entwickelt, wie wir neue Mitarbeiter, die vielleicht auch noch nicht so erfahren in den Bereichen sind, trotzdem gut an Bord bekommen.
Das ist spannend. Das heißt, bei euch ist es nicht zwingend Voraussetzung, dass man vorher in der Reederei gearbeitet hat?
Richtig. Man muss auch nicht zwingend jetzt den Ausbildungsberuf Schifffahrtskaufmann, Frau oder was Ähnliches gelernt haben. Wir haben so super gute Erfahrungen gemacht, auch mit Quereinsteigern, die ganz schnell auch verstanden haben, worum es bei uns geht. fast wichtiger für uns ist es, dass jemand einfach gut zu uns passt, gut ins Unternehmen passt, da so ein Company-Fit und auch ein Team-Fit, also auch ins Team passt, sicherstellen. Und wir glauben, dass Menschen, Mitarbeitende ganz, ganz viel auch schnell lernen können. Am Ende sind unsere Prozesse doch ja, oder es ist für Unternehmen ja allgemein, dass interne Prozesse dann doch unterschiedlich sind und die muss man ohnehin lernen. Deshalb sind wir auch durchaus offen für Quereinsteiger.
Also auch so ein eher hire for personality, not for skills?
Definitiv, ja, Skills ist natürlich auch, ne? Wenn wir da die perfekte Mischung haben, sind die Skills natürlich auch an Bord. Aber da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir das eben auch ganz gut unseren neuen Mitarbeitenden beibringen können.
Dann ist das immer ein bisschen mehr Invest, weil man vielleicht noch so einiges noch beibringen muss. Ja. Aber ja. Dann verstehe ich das so, dass du sagst, wenn jemand ins Team passt und vom Mindset da reinpasst, dann fällt es leichter, als wenn ich jemanden habe, der super schlau und genau alles weiß und viel Erfahrung hat, aber irgendwie nicht harmonisch reinpasst.
Schlau und pfiffig sind die alle. Aber genau, wenn jemand nicht sofort die ganze Terminologie drauf hat oder weiß hier, was ist mit Zoll links, rechts, das ist total gut lernbar. Und diesen Personality Fit, die richtige Mentalität, die richtige, ja, das Gefühl für Miteinander, für Mensch, für Team, das ist uns total wichtig.
Und wie findet man das raus? Also sagen wir mal, bei den Skills ist es relativ einfach, da hat man eine Liste, die hakt man ab. Und dann hat man entweder ja oder nein, aber früher stand immer schon in jeder Anzeige Teamfähigkeit oder sowas. Ja. Wie findet man das raus, ob jemand teamfähig ist? Also, und wie findest du raus, ob der zum Unternehmen passt und vielleicht auch noch in ein bestimmtes Team, weil wahrscheinlich sind die Teams ja auch nochmal unterschiedlich.
Ja.
Wie macht ihr das?
Ich muss sagen, da haben wir eine ganze Reihe von richtig guten Führungskräften, die in den Recruiting-Prozessen mit drin sind. Also wir als HR begleiten das auch. Das ist ein Zusammenspiel aus Führungskraft, die einen neuen Kollegen, Kollegin sucht und HR-Kollege, Kollegin. Die machen zusammen ein Recruiting-Tandem im Grunde und Fragen sicher neben den Standardfragen, aber auch ganz viel zur Person und wie sie sich eine Arbeit zusammen vorstellt, was sie sich von einer Führungskraft wünscht, was sie von einem Unternehmen erwartet. Also auch viele Fragen in Richtung, wie kommen wir miteinander klar, wie sind die Werte der Personen, die wir da vor uns haben. Und dann ist uns total auch wichtig, dass die Person ihre Werte mitteilt und auch dann, selbst wenn wir sagen würden, ach, es passt schon, aber wenn wir am Ende auch nicht zu den Werten der Person passen, dann wird ja auch die Person nicht lange zufrieden und glücklich bei uns.
Ja, ist es dann irgendwie letztendlich eine Bauchgefühlentscheidung, wen man einstellt und wen nicht?
Ich würde sagen, es ist auch ein Stück weit Bauchgefühl. Dieses Bauchgefühl basiert aber aus langjähriger Erfahrung. Also da eine Mischung. Und wir setzen aber auch auf das Bauchgefühl der Bewerbenden. Auch die sollen ein gutes Gefühl haben. Und wir sagen auch immer noch, lass uns noch mal alle zusammen eine Nacht drüber schlafen. Und dann gucken wir, was der nächste Tag so bringt.
Gibt es einen Betriebsrat bei euch?
Ja, es gibt einen Betriebsrat in Bremen natürlich auch. Und den haben wir auch bei Bewerbungsgesprächen dabei. Also in einigen, also hauptsächlich dann in Zweitgesprächen, kommt auch ein Betriebsrat dazu. Es gibt manchmal Situationen, da gucken wir, dass wir dann eine Person weniger sind, ne? Wenn eine Person von HR da ist, die Führungskraft, der Betriebsrat und dann ist noch der Bewerbende.
Genau,
das mag manchmal auch so eine herausfordernde Situation sein und wir wollen den Bewerbenden ja so erleben, wie er ist und nicht unter furchtbar zu viel Stress oder Sorge, dass da jetzt vielleicht irgendeine Frage von diesen drei Personen nicht so in die richtige Richtung läuft. Deshalb gucken wir dann manchmal, Mensch, wen aus diesem Team nehmen wir auch dann raus, damit die Situation auch entspannt
wird. Also ich stelle mir das so vor, man hat ein Gespräch und stellt Fragen hin und her und danach sitzt man zusammen mit HR, mit der Fachabteilung und Betriebsrat und entwickelt daraus eine Position. So.
Ja, genau. Die Fachabteilung und der HR-Bereich, die arbeiten auch oft und viel miteinander und zusammen. Da entsteht oft auch ein und dieselbe Idee. Aber insbesondere ist es auch wertvoll, wenn auch mal gegenläufige Positionen da sind. Dann kann man sich auch mit Ideen befruchten oder auch nochmal sagen, Mensch, lass uns doch nochmal eine Runde machen und insbesondere auch nochmal in den Bereich fragen oder auch nochmal den Bewerbenden fragen. Sag mal, wir haben das so und so erlebt. Wie hast du denn das erlebt?
Also das ist ja immer eine Riesenherausforderung, wenn man jetzt über tarifliche Strukturen nachdenkt. Ja. Ne? Dann wo gruppiert man den ein oder sowas? Das ist ja dann mit so einer Liste deutlich einfacher, als zu sagen, da haben wir das Gefühl, der passt sehr gut in das Team sozusagen. Also ja, genau. Wie geht man mit sowas um? Habt ihr solche Strukturen? Ist das alles frei ausgehandelt? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, wir sind nicht tarifgebunden, aber trotzdem haben wir natürlich auch eine Struktur intern und da arbeiten wir auch zusammen mit dem Betriebsrat, denn am Ende wollen wir auch, dass für alle am Ende auch eine faire Vergütung auch in Bezug auf die Position und die Entwicklung besteht. Das ist uns ganz, ganz wichtig und da gibt es natürlich auch eine Struktur dahinter.
Und sagen wir mal, wenn ihr jetzt sagst Entwicklung, hast du eben gesagt, also Personalentwicklung, das heißt, ihr entwickelt eine Idee, wo kann ein Mensch sich hinentwickeln in den nächsten Jahren? Mhm. Also sowas wie eine strategische Personalplanung oder wie muss man das verstehen?
Ja, wir haben bei uns im Grunde keine Grenzen, was die, also egal, ob du jetzt mit einem Studium kommst oder mit einer Ausbildung oder mit was für einem Bildungsweg auch immer, da gibt es in erster Linie keine Grenzen. Ne, du kannst mit jeder Kompetenz bei uns die gleichen Positionen einnehmen.
Okay, das finde ich super, ehrlich gesagt.
Ja, also denn am Ende zählt ja, was ich mitbringe und was ich umsetze im Unternehmen und nicht, was ich vielleicht irgendwann mal gelernt habe.
So ein bisschen amerikanischer Style. Ne? Also
insbesondere, weil wir auch ganz unterschiedliche Bildungshistorien haben. Ne? Und das können wir ja gar nicht von so früh aus beeinflussen. Das ist ja auch oft, wo komme ich her? Wir machen da sehr gute Erfahrungen mit, über Jahrzehnte auch schon. Und das ist tatsächlich auch ein Stück weit aus meiner Perspektive auch im Bereich Logistik und Schifffahrt in Deutschland so angesiedelt, jedenfalls in den Bereichen, in denen ich bisher tätig war. Und ich nehme das als sehr sinnvoll war, dass ein Unternehmen insbesondere nicht schaut, okay, was hat der mal gelernt, sondern oder mal studiert, sondern wie ist die Person heute hier? Was möchte sie auch im Unternehmen bewegen? Was für ein Engagement ist sie da? Und das wirkt auch dann sehr fair und in Teams auch viel positiver, als wenn man weiß, na gut, ich habe mal studiert, deshalb habe ich hier irgendwie immer den besseren Job oder so.
Ich habe eine große Sympathie für. Ich glaube, damit kann man auch ganz vielen Menschen nochmal ganz viele Chancen erobern, im Sinne von, dass man sagt, pass mal auf, du kommst vielleicht gar nicht aus der Branche oder hast vielleicht hier gar nicht studiert, aber du hast total Lust und hast hohes Engagement. Und dann kann man einfach den Möglichkeitsraum deutlich erweitern auch für Menschen.
Definitiv. Ne? Und bei uns gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, insbesondere auch viele unserer früheren Auszubildenden haben heute spannende Positionen. Und das müssen auch nicht immer Führungspositionen sein. Ne? Es gibt ja auch viele andere Positionen im Unternehmen. Das heißt dann auch mal Fachkarriere, ne? Führungskarriere, Fachkarriere wird das unterschieden so im Fachbuch. Da muss man dann auch nicht noch irgendwie zwischendurch nochmal studiert haben oder ähnliches, sondern es zählt, mit was für einem Engagement du im Unternehmen am Start bist.
Das klingt nach ziemlichem Pragmatismus. Also ihr guckt, was geht und dann schafft ihr Räume und dann schaut ihr, wenn Leute sich da entsprechend entwickeln, dann haben die auch die Möglichkeit, im Grunde genommen überall hinzukommen.
Ja, genau.
Stark. Du hast von Werten gesprochen.
Ja.
Welche Werte sind das, die euch an der Stelle wichtig sind als Unternehmen?
Als erstes ist es der Mensch. Es ist ein Familienunternehmen, das ist tatsächlich noch in Familienhand.
Aponte heißt die Familie.
Genau,
ne?
Die heißt Aponte und ist über die Generationen hinweg wird dieser Wert weitergegeben. Ich war auch bei anderen Unternehmen schon in meinem Leben, in meinem Berufsleben. Und es hängen ja gerne einfach auch mal Werte so an den Wänden. Und dort ist natürlich auch oft Mensch und Kollege, Familie, wie auch immer. Ich muss sagen, ohne da jetzt groß mir Mühe geben zu müssen, das ist tatsächlich bei MSC für mich sehr stark präsent im täglichen Handeln, aber auch mal in Entscheidungen für Mitarbeitende, die auch mal in herausfordernden Situationen sind. Das ist wirklich, wirklich schön, Teil davon zu sein.
Also man merkt schon einen Unterschied zwischen Familienunternehmen und Aktiengesellschaft, würdest du sagen?
Ich merke das, ja. Okay. Ja.
Das ist ein relativ großes Familienunternehmen.
Das ist ein sehr großes Familienunternehmen, ne? Stimmt.
Schon ziemlich alt, glaube ich. Ne? Also ist schon, wie lange gibt es MSC?
Das ist in den 70er Jahren gegründet worden und ist tatsächlich seitdem so groß geworden, wie es heute ist. Hat mit einem Schiff, hat Herr Aponte angefangen. Und ist heute die weltgrößte Containerreederei.
Was für eine Leistung, in so einer kurzen Zeit, weltweit, so einen Impact zu erzeugen. Das ist schon enorm.
Definitiv, definitiv. Und ich glaube, dazu gehört ganz viel Unternehmertum. Dazu gehört viel Freude und Passion für das, was man tut. Und das merkt man auch, das kommt auch bei allen Mitarbeitenden an. Für dieses Thema zu stehen, zu brennen und ja, ganz viele zu inspirieren damit.
Ich habe das ja bei der Taufe der Michel Capellini, dem derzeit größten Containerschiff von Bremerhaven. Das war eine meiner ersten Amtshandlungen in meinem Job. Das war schon ein tolles Erlebnis. Ja. Da war auch ganz viel Familie da und ich war wirklich überrascht.
Dass wir uns gar nicht getroffen haben.
Ja, das ist sowieso. Ja, wir kannten uns ja auch nicht, aber vielleicht haben wir uns sogar gesehen. Ja. Aber diese starke Betonung der Familie, die ja sehr präsent war, mit inklusive Babys, die sozusagen mit dabei waren, das war vielleicht schon ungewohnt bei so einem Ereignis.
Ja.
Das war schon zu spüren.
Und mich hat auch nochmal tief beeindruckt und da hat es mir auch nochmal gezeigt, dass das ist auf so vielen Ebenen, dieses Thema Mensch, Mitarbeitende, egal wer in diesem Unternehmen, alle spielen eine wichtige Rolle, damit das, was wir alle zusammen tun, möglich ist. Und auf dieser Name-Giving-Zeremonie, Namensgebungszeremonie, wurden ja auch die Mitarbeitenden auf dem Schiff, also gab auch viel Raum, weißt du, die sind da aufmarschiert.
Ja, genau.
Und, es gab die haben dort gestanden und ich war furchtbar beeindruckt, ne, wie die ganze Crew da stand und auch nochmal deutlich wurde, wir alle zusammen machen es möglich, dieses Regal Medizin, die wir brauchen, um die Welt geschifft wird. Und das braucht uns auch alle. Und das ist leider auch ein Stück weit, da muss niemand studiert haben, egal wie oder was du kannst. Es wird so genommen, wie du es auf den Tisch bringst. Und du kannst eben dann eine Rolle spielen.
Mich haben zwei Dinge fasziniert. Das eine war, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass ein gewisser Stolz bei den Mitarbeitenden war, da auch jetzt zu stehen und das zu repräsentieren. Und dann ist mir aufgefallen, das waren nur 25 Leute und das Schiff ist 500 Meter lang und trägt 25.000 Container. Ja. Und das habe ich mir kaum vorstellen können, wie das geht, dass man das mit so wenig Menschen überhaupt managen kann.
Ja, ich habe selber mal den Beruf der Schifffahrtskauffrau ergriffen. Ja, also ich war mein Start in meine Beruflichkeit und durfte selber mal auch auf einem Containerschiff mitfahren. Das ist schon alles sehr durchdacht, die Prozesse auf dem Schiff und da greift wirklich jedes Rädchen in das nächste. Und vom Kapitän bis zum Koch sind da, aber auch dort alle zusammen auf Augenhöhe unterwegs. Und der Koch ist ohnehin der Wichtigste an Bord.
Das kann ich mir vorstellen.
Oder die Köchin, ich weiß, da gibt es halt noch nicht so viele von.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist ja auch wirklich ich habe letztes Mal auch mal so einen Tag im Hafen verbracht, auf dem Containerschiff mal, wie macht man eigentlich so Container fest und wie macht man die wieder lose?
Harte Arbeit, ne?
Festgestellt, abgesehen davon, dass das sehr hoch ist, sehr kalt und sehr anstrengend, auch unglaublich viel Know-how notwendig ist. Und man kann echt viele Fehler machen.
Ja.
Und die Folgen sind ja richtig übel. Ne? Also wenn man die Container nicht richtig festmacht, dann fallen die runter. Ne?
Ja.
Also das ist schon stark. Sicherlich auch eine große Herausforderung für die Mitarbeitenden. Die sind ja teilweise lange auf See.
Mhm.
Ne? Und das ist, glaube ich, schon auch eine Riesenherausforderung.
Und wenn man mal so einen Tag im Hafen war, kann ich mir vorstellen, dass du das, also ich merke dann immer, ich bringe immer eine große Wertschätzung dann all diesen Menschen gegenüber, die diese auch ja teilweise echt harte Arbeit machen und große Klasse.
Also das muss ich jetzt mehr ähnlich gegangen, dass ich einfach so ein Stück weit, also einen unglaublichen Respekt vor diesen Leuten, die sehr stolz waren, also auch gesagt haben, wir zeigen dir jetzt, wie wir das machen. Ne? Und da hat man gemerkt, die nehmen das wirklich ernst, die sind da wirklich bei. Und wie gesagt, also man muss nur einmal diese Leitern ganz nach oben in so einem Containerschiff und sich vorstellen, man muss das jetzt 8 Stunden machen, auf und runter, dann weiß man, was man getan hat.
Ja.
Da ist jede Überlegung von, die Leute sollen mal bis 70 arbeiten, komplett absurd.
Ja.
Das muss man ganz klar so sagen. Ne?
Definitiv.
Ich habe noch mal eine Frage, wenn man jetzt, also wenn ihr bei euch, die Mitarbeiter bei euch, also sind ja größtenteils, sagen wir mal, Fachkräfte, nun redet man ja mal davon, wenn man jetzt junge Leute kriegen will, sind die alle irgendwie komisch, weil die wollen gar nicht mehr so viel arbeiten, 30 Stunden maximal und auch nur noch im Homeoffice. Und erlebst du das so? So einen kompletten Wechsel in der Attitude, im Umgang? Also müsst ihr auch Bewerbungsgespräche, also führt ihr noch Bewerbungsgespräche oder führen die BewerberInnen jetzt Gespräche mit euch nach dem Motto, was könnt ihr mir bieten? Oder wie hat sich da irgendwas geändert? Wie nimmst du das wahr?
Ja. Also wir führen Bewerbungsgespräche und da sind beide Seiten aufgerufen zu sagen, was sie erwarten. Also das machen wir aber auch mit allen Altersklassen und merken aber, dass insbesondere dann auch junge Bewerbende das viel mehr auch wahrnehmen, zu sagen, was sie sich wünschen und was sie erwarten. Das kommt dann einer erfahrenen Arbeitskraft vielleicht gar nicht so einfach über die Lippen zu sagen, und ich wünsche mir noch dies und das und von meiner Führungskraft erwarte ich übrigens auch das. Das finde ich sehr erfrischend, dass die jungen Generationen das so gut können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, denn dient ja dazu, der Kommunikation, sich gegenseitig zu sagen, was erwarte ich, was wünsche ich mir und auch aufzusprechen, wenn ich etwas bemerke, was mir nicht recht ist, dann ist es auch gut, wenn ich das sage. Ich kann vielleicht nicht immer erwarten, dass es sofort sich ändert oder dass es sofort dem entspricht, was ich mir wünsche. Aber ich denke, man kann erwarten oder jeder Arbeitnehmende kann erwarten, dass das wahrgenommen wird und nach Möglichkeiten auch eine Veränderung eingeleitet wird, wenn es für alle und fürs Team und insgesamt auch stimmig ist, dieser Wunsch nach Veränderung. Und ich bin mir sicher, dass vielen Unternehmen das auch hilft, hinzuhören, zu verstehen, was brauchen Menschen, um gut in ihre Arbeitskraft zu kommen. Denn am Ende ist es ja genau das, was ein Unternehmen auch braucht. Und noch viel mehr als früher. Wir werden als Unternehmen immer komplexer. Die Faktoren, die auf uns einprasseln, sind komplex. Wir müssen schnell reagieren. Und da müssen und können Mitarbeitenden in all ihren Positionen helfen, das Unternehmen mitzuentwickeln. Aber das geht nur, wenn sie sich eben auch wohl und gut fühlen an ihrer Position und wenn sie auch in der Lage sind zu sagen, und übrigens, ich glaube, dieser Prozess würde besser laufen, wenn wir XY machen oder wenn wir jetzt links rumgehen. Und da wünschen wir uns auch von unseren Mitarbeitenden und wir merken, dass es auch Jungen oft einfacher fällt als vielleicht schon sehr Erfahrenen, auch in bestehenden Arbeitsverhältnis zu sagen, hier wünsche ich mir etwas anders oder hier habe ich folgenden Vorschlag. Wir wünschen uns natürlich auch dann, wie könnten wir es besser machen und nicht nur, das finde ich jetzt nicht so gut und das war's, sondern wie können wir zusammen auch in eine Veränderung oder eine Verbesserung kommen. Und dann ist es auch durchaus so, dass wir sind Generationenkonflikt hier und da auch wahrnehmen. Aber ein Konflikt ist ja auch immer gut, um eine Situation zu klären, um danach bereinigter rauszugehen und auch für alle Seiten mehr mitnehmen zu können.
Aber dann müsst ihr natürlich auch mit euren Führungskräften, die schon länger da sind, arbeiten. Also ich stelle mir so eine Geschichte, wo ich selbst so ein bisschen irritiert war. Ja. Da habe ich auch gemerkt, okay, ich bin irgendwie, muss mich verändern. Dass eben junge Mitarbeitende sehr schnell mit Verbesserungsvorschlägen gekommen sind, wo ich dann versucht war zu sagen, nun guckst du dir doch erst noch mal an und versuch noch mal zu verstehen, warum das so ist. Mhm. Vielleicht gibt es Gründe dafür, dass dieser Prozess so ist. Weil wenn man frisch irgendwo reinkommt, dann hat man manchmal frische Ideen, wenn man einen unverklärten Blick hat. Manchmal kann man aber noch nicht alles überblicken. Vielleicht die ganzen Einflussgrößen, die dazu führen, dass der Prozess so ist, weil man die noch nicht alle kennt. Deswegen war ich manchmal zu sagen, oder versucht zu sagen, pass mal auf, in 3 Monaten sprechen wir noch mal. Komm erstmal an und komm erstmal rein. Das ist vielleicht auch etwas eine konservative Position, ne, die ein Stück weit vielleicht von einer faktisch richtigen Einschätzung geprägt ist, ein Stück weit von junge Leute sollen mir nicht erzählen, wie es geht. Das wird wahrscheinlich so eine Mischung sein. Aber ich stelle mir vor, dass man das natürlich, wenn ihr so eine moderne Kultur habt, dann kann man die ja erstmal postulieren, aber kriegt man das auch in die Abteilung überall rein, also die Leute, die auch schon länger da sind. Wie macht ihr das? Also schult ihr die oder sprecht ihr mit denen? Also wie sorgt ihr dafür, dass wenn ihr jemanden gefunden habt, der die richtigen Werte hat, der ins Team passt, aus eurer Sicht, den schickt ihr jetzt da irgendwo hin und dass der nicht dauert, eine ganz andere Realität erlebt, als ihr ihm im Vorstellungsgespräch aufgezeigt habt.
Ja, das ist auch ein Teil des Bewerbungsgespräches, eben die Realität zu zeichnen, ne? Und auch da zu sagen, guck mal, wir sind ein Unternehmen mit folgenden Werten und wir sagen dann auch, wir sind sehr dynamisch, bei uns können Dinge sich auch schnell ändern. Kannst du das mitgehen oder brauchst du lieber Routine oder müssen sich Dinge heute planen lassen und in 2 Jahren immer noch so sein? So, das sagen wir schon, das ist ein Teil unserer Realität und dann ist auch ein Teil der Realität, dass wir ja auch schon seit Jahren bestehen und dann auch Strukturen sicher auch aus der Vergangenheit mitbringen. Aber unsere Teams sind auch durchaus durchmischt. Wir haben schon jetzt ja nicht nur Teams, wo eher ältere Mitarbeitende sind mit älteren Führungskraft und da setzen wir jetzt jemand ganz Neues rein. Wir haben durchmischte Teams und da haben wir, glaube ich, auch jetzt gar nicht so die Herausforderung, dass wir neue Mitarbeitende vielleicht schockieren würden. Ich glaube, da, wo wir manchmal Herausforderungen sehen, und das kann auch sein, dass da junge Mitarbeitende schon seit 2, 3 Jahren Teil des Teams sind, aber trotzdem andere Erwartungen haben oder vielleicht auch anders mit Zeitmanagement umgehen. Das ist spannend, bei diesen Konflikten zu begleiten. Wenn für vielleicht eher jüngere Mitarbeitende, und ich glaube, die dürfen wir auch gar nicht alle über einen Kamm scheren, sondern es gibt auch dort die und die, die sagen, Mensch, Work-Life-Balance ist mir total wichtig und dann ist mein Hobby und das fängt um 16.30 Uhr an und dann bin ich übrigens weg und da diskutiere ich jetzt auch gar nicht lang. So einen vielleicht einen daraus entstehenden Konflikt zu begleiten, eben auch mit älteren Mitarbeitern, die sagen, also ich habe nie, also mein Hobby vor mein Arbeitsende gestellt, so, oder, und das dann zusammenzubringen und zu gucken, Mensch, wir sind ein Team und wir müssen uns nach vorne tragen und für jeden muss irgendwie was machbar dabei sein, dann wird's spannend und auch meistens, in den meisten Fällen eben aber auch einfach gibt's eine gute Lösung.
Also ihr nehmt die Reibungsflächen im Grunde genommen als Anlass, um euch weiterzuentwickeln. So höre ich das ein bisschen
raus. Ja, best case. Ne? Ich glaube, es gibt auch sicher 1, 2 Situationen und wir überblicken, glaube ich, auch gar nicht alle Situationen, die im Unternehmen auch so als Konflikt auftreten. Ist auch gut so. Wir wollen ja gar nicht, dass irgendwie alle das bis zur Personalabteilung eskalieren. Aber dort, wo wir solche Konflikte haben, wollen und müssen wir die in ein Positives entwickeln. Und auch da, glaube ich, haben wir als Unternehmen nur Chancen drin und gar nicht so viele Showstopper. Denn wenn wir uns dem immer verschließen würden und sagen, na gut, es war irgendwie schon immer so, dann wird sich das Unternehmen ja auch leider nicht weiterentwickeln.
Aber wie geht ihr da rein? Also unterstützt ihr dann, also wenn ein Team sowas auftritt, geht ihr dann da rein? Also im Sinne aus der Personalabteilung, wir moderieren jetzt, helfen oder gucken? Oder habt ihr externe Begleitungen, die da reingehen? Oder schult ihr die Mitarbeitenden? Wie zeugt oder wie sichert ihr, dass das so passiert, diesen Prozess, den du jetzt beschreibst?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Da haben wir jetzt gar nicht so ein Standard, eine Standardschulung. Wie bringt man junge Menschen ins Unternehmen? Sondern es ist mehrschichtig. Vielleicht ist es mal, dass eine Führungskraft zu uns kommt, uns davon berichtet. Dann machen wir ein bisschen Coaching, sagen, Mensch, und was könnte man jetzt machen? Und probier's doch mal. Wir haben aber auch Führungskräftetraining, da werden ähnliche Dinge besprochen. Uns ist es aber auch wichtig, dass alle Mitarbeitenden mit dem Thema Kommunikation auch umgehen. Mhm. Unter anderem haben wir zum Beispiel eine Diversity Work Group. Das ist eine Gruppe von Mitarbeitenden, die sich dem Thema Diversity angenommen hat. Und uns ist es wichtig, dass es jetzt nicht nur ein Social Washing ist oder so ein Wort, was wir vielleicht wie viele andere einfach jetzt mal nehmen, weil es en vogue ist, sondern dass tatsächlich wir damit auch arbeiten. Diversity ist ja auf unterschiedlichster Weise, hat unterschiedlichste Standbeine. Da ist aber auch das Alter drin, ne? Da ist Herkunft drin, da ist sexuelle Orientierung drin. Und die Diversity-Gruppe bietet Workshops an zu den unterschiedlichen Themengebieten. Diese Gruppe haben wir jetzt seit, ich glaube, einem Jahr ein bisschen am Start und haben da schon schöne Diskussionen gehabt, sicher auch kontrovers. Und auch da haben wir, es gibt ja heute Worte, vielleicht zum Beispiel auch zu Süßigkeiten, die man früher gesagt hat, heute sagt man die nicht mehr. Und auch da haben wir Mitarbeitende, die ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben. Die einen sagen, also das habe ich schon immer so gesagt, das mache ich auch weiter und soll sich bitte niemand gestört fühlen davon. Und andere, die sagen, ja, es stört mich aber und das finde ich nicht okay, wenn du es einfach trotzdem weiter sagst. Und wir rufen da auf, dazu auf, in die Kommunikation dazu zu gehen.
Das finde ich spannend.
Also dass wir uns dazu austauschen und dass wir unsere Bedürfnisse zu diesen unterschiedlichen Themen sagen dürfen und auch müssen. Ansonsten reden wir einander vorbei und sonst schleifen sich so kleine Konflikte ein, die zu großen Krisen werden können.
Und hat sich diese Diversity-Gruppe aus der Mitarbeiterschaft selbst entwickelt?
Die hat sich aus der Mitarbeiterschaft selbst entwickelt. Sicher so, dass wir an irgendeinem Punkt einen Aufruf gemacht haben, Mensch, das ist ein wichtiges Thema, wir unterstützen das. Das wird vom Konzern MSC auch global unterstützt. Und wir haben das aufgegriffen aus einer globalen Initiative und gesagt, das ist uns auch wichtig. Und wir wollen auch, dass wir das hier bei MSC mit Leben füllen und eben nicht nur, ne, also wir haben sicher auch dazu ein ganz toll ausformuliertes Schreiben, wo sich jeder ein Stück weit wiederfindet, aber das wollten wir eben mit mehr Leben füllen.
Würdest du die These unterstützen, dass diverse Teams effizienter sind?
Ja, definitiv, ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, eben weil auch dort Diskussionen entstehen, weil man sich dort auch reibt. Und
unterschiedliche Perspektiven.
Genau, unterschiedliche Perspektiven miteinander auf den Tisch bringen kann, weil man auch aus unterschiedlichen Blickrichtungen sieht. Ne? Das ist total wertvoll und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das gut ist für Teams und schon lange nicht mehr ja nur männlich-weiblich. Ne? Das ist ja nur ein Aspekt.
Ja, absolut. Also ich habe das auch so erlebt. Mhm. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Untersuchungen, dass das wirklich vieles einfacher geht, wenn man mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema raufguckt. Ja. Und das wird ja oft gerade, ja, aber der Umgang damit, den muss man natürlich lernen. Das ist natürlich gut, wenn die Mitarbeiter sich selbst dann ein Stück weit auch organisieren und man das im Unternehmen wirklich auch will. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, das Unternehmen sagt das nicht nur so, du hast eben gesagt Social Washing, sondern meint das wirklich, weil man darin auch einen echten Vorteil sieht.
Ja, ne? Total.
Dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Ja. Das ist im Unternehmen das Interesse und ist aber auch im Interesse der Mitarbeitenden. Wenn das dann zusammenkommt, macht das natürlich viel Sinn.
Ja.
Sag mal, ich habe letzt von einer chinesischen Reederei gehört.
Ja.
Die jetzt ja auch nach Corona, da hatten die ganz viel Homeoffice und sowas alles und die haben jetzt Homeoffice wieder abgeschafft.
Mhm.
Und das ist bei denen nicht so ganz easy, weil da einige Mitarbeitende gesagt haben, nö, gehe ich hier weg.
Ja.
Weil habe ich mich so dran gewöhnt, finde ich super und was soll das? Wie geht ihr mit so einem Thema Homeoffice um?
Mhm. Die Pandemie hat, denke ich, uns allen gezeigt, dass es theoretisch möglich ist, auch viel von zu Hause oder von wo auch immer ich mobil arbeite, ein Unternehmen zu gestalten. Da sind wir aber aus bestehenden Teams gekommen, aus bestehenden Strukturen. Und wir haben den Fokus gesetzt auf, ein Austausch kann besser stattfinden, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sieht, wenn man als Team zusammen ist, wenn man in einem Gespräch oder in einem Telefonat von anderen was aufschnappt und sagen kann, ja, da ist noch ein weiterer Aspekt, sich an der Kaffeemaschine trifft. Wir haben einen Tag mobiles Arbeiten, also wir sind nicht komplett im Office. Das ist aber ein Fokus und wir haben auch natürlich gemerkt, dass sich über die Pandemie sicher auch andere Wünsche entwickelt haben, ist aber für uns wichtig. Und wir merken auch, dass Bewerbende, dass es einigen Bewerbenden total wichtig ist. Und für die ist es dann nichts, bei uns zu arbeiten. Und da sind wir dann auch ganz offen und ehrlich und sagen nicht und Mensch und ja und vielleicht ist auch nochmal irgendwie eine extra und ach komm und wir drücken mal ein Auge zu. Da sind wir sehr klar, weil es auch nur fair ist zu sagen, guck mal, wir möchten gerne zusammen im Büro sein, uns zusammen austauschen und zusammen weiter Ideen entwickeln. Und wir glauben, das geht viel besser, wenn man als Mensch zusammen ist.
Ich glaube, das ist so eine Herausforderung, wo man auch nicht die eine Lösung haben kann nach dem Motto, das ist richtig und das ist falsch. Ich glaube, das ist sehr individuell von Unternehmen, von den Spirit, Strukturen, aber auch von den Strukturen und von dem Produkt oder der Dienstleistung an sich abhängig. Ja. Weil tatsächlich ist es ja gerade auch für neue Mitarbeitende extrem schwierig, in einen Kontext zu kommen, der nur im Homeoffice arbeitet.
Richtig, genau. Das meinte ich. Ne? Wir kamen sozusagen aus bestehenden Strukturen in die Pandemie. Aber wenn man, und das ist dann über 2, 3, 4 Jahre, passieren ja Veränderungen in Teams und in Unternehmen, dann kann man eben nicht mehr darauf aufbauen, auf diesem schon bestehenden Team-Spirit. Ja. Und das ist ja ein Aspekt, der aus meiner Perspektive total wichtig ist.
Genau, und Führung ist auch nochmal eine Herausforderung. Ne? Also weil ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass eine ganze Reihe von Mitarbeitenden deutlich die Produktivität steigern, wenn die zu Hause sind. Es gibt andere, da sinkt die Produktivität. Und gerade für Führungskräfte ist es auch eine Riesenherausforderung, den Überblick zu behalten oder den Kontakt oder herauszufinden, wie das funktioniert. Es ist anders, man muss das neu lernen. Also wir haben bei uns quasi auch wirklich Schulungen zum Thema Führung auf Distanz gemacht. Wobei das natürlich auch nur ein erster Ansatz sein kann. Das ist schon eine ganz neue Art von Arbeiten. Und ich persönlich glaube auch daran, dass man so ein, wenn man über Werte, Spirit oder irgend sowas spricht, hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber wenn man so etwas erzeugen will, dann müssen Menschen auch irgendwie zusammenkommen.
Führung auf Distanz ist auch ein total wichtiger Punkt, auch für uns nach wie vor wichtig, weil wir auch Teams ja an unterschiedlichen Standorten haben und es auch durchaus vorkommt, dass eine Führungskraft an dem einen Standort sitzt und Teams oder Teamteile noch in anderen hat. Auch das ist sicher ein wichtiger Aspekt, den wir aber auch weiter verfolgen.
Beruf und Familie, wenn man jetzt Kinder hat oder so und sagt, Mensch, ich habe jetzt kriege jetzt ein Kind und jetzt muss ich mal so ein bisschen weniger arbeiten. Erstmal mache ich jetzt ein halbes Jahr Elternzeit und dann ist das bei euch, jetzt, würde ich jetzt mal antizipieren, dass ihr dann nicht sagt, oh Gott, sondern sagt, wunderschön. Und dann gucken wir, wie wir da weiter mit umgehen. Kann ich dann, habe ich dann trotzdem noch eine Chance auf der Karriere oder muss ich mich entscheiden zwischen Familie und Karriere?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Und auch da ist es, denke ich, die Person. Wenn ich als Mutter oder als Vater einen Fokus setze und sage, das ist mir wichtig und hier ist meine Priorität, dann gehen wir das als Unternehmen mit. Und wir sehen auch durchaus Eltern in Führungspositionen bei uns. Das ist sicher weniger als Nicht-Eltern oder eine Person, die eben nicht den großen Anteil der Erziehung leistet. Aber ich denke, die Priorität ist dann eben auch oft von den Personen selber so gesetzt. Aber es geht zusammen, es geht...
Bildet ihr bei MSC auch aus?
Ja, wir bieten Ausbildungsplätze an, natürlich auch in Bremen.
Okay, und sagen wir mal... Man hört ganz viel, dass es ganz schwer ist, Auszubildende zu finden. Wie läuft das bei euch?
Ja, auch das ist genau wie Fachkräfte herausfordernder geworden. Wir haben aber recht guten Zulauf. Wir sind auch bald voll sozusagen für nächstes Jahr, haben aber auch seit einiger Zeit kooperieren wir auch mit den Joblingen.
Was sind die Joblinge? Ich kenne die Joblinge ziemlich gut, aber vielleicht jetzt einfach für diejenigen, die es nicht wissen, wenn du es kurz erklären würdest.
Ja, Also die Joblinge kümmern sich darum, dass junge Menschen mit Herausforderungen in den Arbeitsmarkt finden. Und das geht natürlich am besten über eine Ausbildung. Und die Joblinge unterstützen über unterschiedliche Maßnahmen. Und einige Maßnahmen, da sind wir auch mit am Start.
Was macht ihr da?
Das sind Workshops, die wir anbieten. Dann kommen die Joblinge, das ist dann eine Gruppe von 5 bis 15 Jugendlichen, kommt zu uns an den Standort nach Bremen. Erstmal ist es zu einem Unternehmen fahren und sich einmal in einem Unternehmen umzuschauen, wie ist denn das da eigentlich? Und dann teilen wir unsere Erfahrungen zum Thema Bewerbung, machen kleine Rollenspiel zur Bewerbung, sagen, was uns als Unternehmen wichtig ist, wie ein Bewerbender möglichst auftreten sollte, verteilen Tipps und Tricks. Führungskräfte und Mitarbeitende von uns machen da auch mit und geben auch immer total hilfreiche Hilfestellungen den jungen Joblingen. Das macht total Freude und das werden wir auch weiter unterstützen.
Sehr stark. Ich finde das wirklich gut und wichtig, weil ich kenne die Joblinge aus meinem vorherigen Job, als ich Staatsrat für Arbeit war. Und das war eins der Projekte, was mich deswegen fasziniert hat, weil sie eine sehr hohe Erfolgsquote haben. Ja. Über 70% der Jugendlichen, die da betreut werden, die nach gängigen Maßstäben als nicht ausbildungsfähig bezeichnet worden sind, kriegt man eben dann doch in Unternehmen rein. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, was das mit Menschen machen kann, wo man eigentlich sagt, eigentlich hat der keine Chance, denn bekommt er eine bestimmte Begleitung, Betreuung über ein paar Monate und danach kommt er in den Betrieb und kann sich da wirklich entwickeln und entwickelt sich auch. Und ich glaube, diese Chance, einfach den Menschen einmal eine Chance zu geben, aber auch der Gesellschaft und den Unternehmen die Chance zu geben. Da machen die Joblinge einen super Job und finde ich großartig, dass ihr das macht.
Definitiv. Auch wir, also auch Mitarbeitende bei uns, erfahren so auch nochmal ganz Neues. Und es auch einfach toll, weiterhelfen zu können. Und das, was du gerade angesprochen hast, das merke ich auch dann, ne? Also ein Mensch muss gesehen werden und wenn wir in der Lage sind, Menschen zu sehen und sie dort abzuholen, wo sie sind, sie vielleicht auch mit ihren Herausforderungen zu nehmen, da können ganz, ganz große Potenziale sich entfalten.
Stark. Wir werden das mal unten verlinken unter dem Video und vielleicht guckt sich das mal jemand an. Ich glaube, das ist eine schöne neue Chance, die man nutzen kann auch als Betrieb.
Total unterstützenswert, genau. Mhm.
Spannend. Also insgesamt hört sich das nur recht modernen Unternehmen an, auf der Höhe der Zeit, wo man sagt, komm, wir gucken. Zum einen sicherlich geschuldet, weil man auch mit dieser Generation von Fachkräften umgehen muss und weil der Wettbewerb auch an der Stelle auch hart ist. Ich denke gerade auch in dem ganzen Hafenlogistikbereich, da muss man schon gucken, dass man die Mitarbeiter nicht nur findet, sondern auch bei sich behält, oder?
Definitiv. Und das kann, denke ich, nur gelingen, wenn man auf allen Ebenen versucht, sich weiterzuentwickeln und auf der Ebene Führung. Die Benefits müssen auch stimmen. Ein Unternehmen muss auch einen Wert, einen Charakter bieten, der zu einem selber passt. Aber auch wir sind da trotzdem. Also das mag sich jetzt in den Antworten, die ich hier gegeben habe, super anhören. Ich finde auch, es ist super, aber ich bin auch sicher, wir haben trotzdem auch noch Stellschrauben, wo wir dran arbeiten können.
Das mit Sicherheit. Ich glaube, das jeder, der was anderes behauptet, das ist, glaube ich, an der Stelle. Aber ich habe das auch so wahrgenommen, dass ihr euch quasi in einem Lern- und Entwicklungsprozess auch befindet und sagt, komm, wir wollen einfach gucken, wie müssen wir reagieren auf das, was von draußen kommt und was sich aus drinnen heraus entwickelt.
Ja.
Und ihr versucht damit einfach einen Umgang zu finden. Und das ist immer anstrengend. Und das geht mal besser und mal schlechter und geht auch mal schief, das glaube ich normal. Aber wichtig ist, glaube ich, das Mindset, dass man sagt, wir meinen das ernst. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und nicht nur so, wir schreiben das auf die Website drauf, sondern wir versuchen das wirklich zu leben.
Das Mindset ist da und deshalb macht es auch, glaube ich, Spaß, an dieser Echtheit mitzuarbeiten.
Ja. Toll. Viktoria von Grofe, ganz vielen Dank für das Gespräch, sehr spannend. Man merkt auch die Reederei, dieser doch konservative Bereich, wo manche Leute so denken würden, kann sehr, sehr modern sein. Und vielen Dank für diesen Einblick in euer Unternehmen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal im Hafen.
Sehr gerne.